NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
29 männliche Pottwale sind Anfang des Jahres in der Nordsee gestrandet und gestorben. An unserer Küste, in Schleswig-Holstein, aber auch in den Nachbarländern wie den Niederlanden und Großbritannien. Walstrandungen sind zwar seit Jahrhunderten bekannt, aber selten waren es so viele wie in diesem Jahr. Woran liegt das? Was können Wissenschaftler von den Proben, die sie von den toten Tieren entnommen haben, inzwischen für Aussagen treffen? Und wie geht es den Pottwalen insgesamt? Darüber will ich heute mit Experten sprechen und mich mit Ihnen gemeinsam an die Tage im Januar erinnern, als die Pottwale hier an unserer Küste strandeten. Mein Name ist Jutta Pschigoda. Herzlich willkommen. Tauchen Sie mit uns ab in die Welt des Tiefseetauchers Pottwal. Das sind die Klicklaute, die der Pottwal aussendet. 2000 bis 3000 Meter und noch tiefer taucht dieser Wal in den Ozeanen. Dort, in völliger Dunkelheit, liegen die Jagdgebiete der Pottwale. Hier orientieren sie sich mit den Klicklauten, die der riesige Kopf des Wals aussendet. Und hier fangen sie auch ihre Lieblingsspeise, Kalmare, eine Tintenfischart. Aber immer wieder gelangen Pottwale auch in die Nordsee. Die ist allerdings mit nur 30 bis 40 Metern ein Flachmeer. Und hier stranden die Tiere dann hilflos in der Tide. So wie zuletzt im Januar, Februar diesen Jahres.
Am 8. Januar werden zwei junge Pottwale am Ostende der Insel Wangerooge tot entdeckt. Nur vier Tage später treiben vor der Insel Helgoland zwei tote Wale. Auf der niederländischen Insel Texel stranden am gleichen Tag fünf Tiere. Ein Teil der Wale lebt noch, verendet dann aber rasch. Ein Tag später. Erneut werden zwei Wale, einer in Schleswig-Holstein, der andere auf dem Eversand, einer Sandbank in der Wesermündung, entdeckt. Ein weiterer Wal strandet am 14. Januar auf Texel. In den Niederlanden sind es damit sechs Tiere. Am 22., 24. und 25. Januar stranden fünf Wale in Großbritannien. Doch auch in Deutschland ist das große Sterben der Riesen noch nicht zu Ende. Auf dem Kaiser-Wilhelm-Kog in Schleswig-Holstein werden am 31. Januar acht tote Jungbullen angeschwemmt. Es folgt noch ein Wal auf Büsum, einer im französischen Calais und ein weiterer am 4. Februar in Großbritannien.
Sie haben es gerade gehört, 29 Tiere sind Anfang des Jahres an der Nordseeküste gestrandet, verteilt über ein ziemlich großes Gebiet. Das wirft eine Menge Fragen auf. Bei mir im Studio sind für diese Sendung der Leiter der Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer Peter Südbeck und Jan Herrmann, er ist Veterinär aus Wittmund und Walexperte. Herr Südbeck, Walstrandungen kommen bei uns an der Nordseeküste immer wieder vor. Warum passiert das?
Naja, wir sind kein Lebensraum für Pottwale. Und wenn Pottwale hier hinkommen, haben sie eigentlich keine echten Überlebenschancen. Das heißt, der Fehler der Pottwale, nämlich zu uns überhaupt zu kommen, weil das Meer zu flach ist, der wird weit entfernt gemacht. Wir sehen hier eine Verbindung der arktischen Meere, des Nordmeeres, bis hin zum Strand von Wangerooge, wo am Ende Pottwale, weil sie dort nicht überleben können, verenden müssen. Diese Tragödie sehen wir am Strand, sie entscheidet sich aber weit entfernt.
Frisch gestrandet sahen diese beiden Pottwale noch richtig gut aus. Später wurde das ein bisschen anders. Knapp 12 und knapp 13 Meter lang, riesige Körper, beides Männchen. Wie alt sind sie denn gewesen, Herr Herrmann?
Also es sind schon Untersuchungen durchgeführt worden, die man nämlich an den Zähnen machen kann. Man kann die Zähne durchschneiden und kann dann Jahresringe zählen. Und da ist die gesamte Gruppe von allen in Deutschland gestrandeten Walen auf ein Alter von ungefähr 15 Jahren, 10 bis 15 Jahre taxiert worden. Also wirklich sehr, sehr junge Pottwalbullen, die vielleicht ihre erste Wanderung überhaupt gemacht haben.
Also wir halten fest, immer nur Männchen und immer nur junge, unerfahrene Männchen. Ja. Warum verlassen die Tiere denn eigentlich überhaupt diese Tiefwasserzonen? Hier war die Theorie, möglicherweise hat die Beute auch eine Rolle gespielt.
Da kommen wir jetzt zu einem Thema, was sich also ganz stark im Thesenbereich befindet. Pottwale ernähren sich ja unheimlich gerne von diesen Tintenfischen. Hier ist es eine ganz bestimmte Art, Köderkalmar. Das ist eine Art, die im Nordmeer vorkommt. Ich glaube, 95-96% der Tintenfischschnäbel, die in den Mägen gefunden worden sind, der Pottwale, die stammen von dieser Art. Und Es gibt aber bestimmte Zeiten für diese Kalmare, eine Laichzeit, wo die Weibchen immobil werden, wo die sich nicht bewegen können, in der Wassersäule frei schwimmen. Und das ist dann für die Pottwale eine Art Schlaraffenland. Also die brauchen da praktisch nur aus dem Wasser herauszupflücken, diese Tintenfische. Und eine der Thesen ist eben, dass zum Beispiel diese größeren Vorkommen von diesen Tintenfischen sich in Richtung Nordsee bewegt haben. Durch Sturm oder durch eine Wetter- oder Temperaturanomalie des Wassers ist zu so einer Abdriftung gekommen ist. Und dann kann es sein, dass die Pottwale im Rausch des Fressens sozusagen denen hinterherkommen und sich plötzlich dann im Eingangsbereich nördlich der Nordsee befinden. Und dann ihren Fehler begehen und weiter südlich schwimmen und dann in die Nordsee hineingeraten.
Also die Jungs sind dem Essen gefolgt und das war das Handicap. Peter Südbeck, nach einer Woche waren diese beiden ersten Bullen auf Wangerooge dann nicht mehr so ansehnlich. Und es war inzwischen auch klar, die müssen hier weg, die können nicht bleiben. So eine Masse, Knochen, Fleisch, Fett, die verwesen nicht einfach, sondern die würden im Extremfall ja wahrscheinlich sogar den ganzen Badestrand verunreinigen.
Das war eine schnelle Entscheidung, das können wir nicht zulassen, das können wir auch nicht verantworten. Deswegen war klar, die Wale müssen geborgen werden, sie müssen entsorgt werden und es galt dann zu überprüfen und abzuwägen, auf welchem Wege das geschehen kann. Diese Dinge haben mehrere Tage gekostet. Man muss die Leute zusammenbringen, man muss die Technik zusammenbringen und man muss einen dezidierten Schlachtplan mit sehr vielen Beteiligten auf den Weg bringen, damit es dann weitergehen kann.
Eine Woche nach der Strandung kam dann die Bergung, umfangreich und von vielen vorbereitet, Sie sagen das gerade. Und wie das vonstatten ging, das hören wir uns jetzt einmal an, die Bergung.
Am Ostende der Insel Wangerooge sind zwei Bagger in Aktion. Neben den beiden toten Walkörpern haben sie Rinnen gegraben, damit die Tiere leichter ins Wasser gleiten können. Davor werden die Kadaver noch einmal entlüftet, um Faulgase aus dem Inneren entweichen zu lassen. Der Niederländer Art Walen setzt mit einem scharfen Messer einen Schnitt in die Haut.
Ich mache das gleich jetzt an einer Stelle, aber da wollte ich Sie fragen, ein bisschen wegzubleiben. Da sind die richtig aufgeblasen, aber ich wollte trotzdem Löcher auf verschiedene Stellen machen. Jetzt ist das Gefährnis vorbei. Ja.
Die Wale können nun nach dem Entlüften nicht mehr platzen. Art Walen trennt noch die Flipperflossen seitlich am Körper ab, damit die sich später am Hafen nicht im Bergegeschirr verfangen können. Der Niederländer hat die Pottwale auf den Transport vorbereitet und er wird auch das Zerlegen der Kadaver am Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven leiten. Bereits sein Vater hat ihm gezeigt, wie das geht.
Wir sind beide, mein Vater, mein Bruder und ich, Museumsmitarbeiter, Präparatoren, von Kleinsäuger bis Großsäuger. Ich habe dann 12 Jahre im Zoo gearbeitet, mit Giraffen, Elefanten. Ich bin gewöhnt an Großskeletten. Ich meine, kein 12 Meter wie ein Wal, aber ähnliches.
Doch erst einmal müssen die Wale nun runter vom Strand. Zwei Schlepper vom Jadedienst sind bereit. Trossen werden um die Schwanzflossen gelegt. An ihrer Fluke werden die beiden Wale ins Wasser gezogen. Ein Bagger drückt zusätzlich mit seiner breiten Schaufel den Kopf in Richtung Wasser. Die beiden massigen Körper schwimmen schließlich und Richard Scheck von der Nationalparkverwaltung ist sichtlich erleichtert.
Seitdem wir hier auf der Insel sind und seitdem begonnen wurde, diese Tiere zu bergen und dann für den Transport vorzubereiten, hat alles eigentlich bilderbuchmäßig geklappt.
Für den Biologen hat das Drama der gestrandeten Pottwale zwei Seiten.
Ja, das Gute in Anführungszeichen an der Geschichte ist, dass man vermutet, dass es mehr Pottwale gibt als früher. Wenn es mehr werden, stranden auch mehr.
Jan Ulber und Annika Hartmann haben die Wale während der gesamten Woche, die sie am Ostende der Insel lagen, bewacht. Die beiden sind 18 und 19 Jahre alt und für ein freiwilliges ökologisches Jahr auf Wangerooge. Sie sind ehrenamtliche Helfer beim Mellumrat, der hier den Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer vor Ort vertritt. Die Walstrandung war für beide ein einschneidendes Erlebnis.
Es ist einerseits natürlich tiefe Trauer darüber, dass diese riesigen Tiere gestorben sind. Gerade wenn man bedenkt, dass ja noch nicht mal ausgewachsene Wale sind. Also mit ihren 12 und knapp 13 Metern, die ausgewachsenen Bullen können ja 18 Meter lang werden, sind die gerade mal halbwüchsig. Und das ist schon sehr traurig, solche Wale zu sehen. Auf der anderen Seite ist das natürlich, so traurig das auch ist, total spannend mitzuerleben. Und das ist eine Gelegenheit, die bekommt man nicht so oft.
Leider stinken die beiden Meeressäuger nach einer Woche gewaltig und der Geruch haftet in jeder Pore.
Ich kann diesen Geruch nicht wirklich beschreiben, aber es stinkt einfach unglaublich ekelig. Und die ganzen Sachen stinken zu Hause, die Schuhe, die mussten wir schon jeden Tag, also jeden Abend rausstellen. Ja, es ist absolut ekelig.
Beim späteren Zerlegen in Wilhelmshaven soll auch der Mageninhalt der Tiere kontrolliert werden. Das trägt dazu bei, festzustellen, woran sie verendet sind und wie ihr Allgemeinzustand war. Einer der beiden Wale soll später als Skelett auf die Insel Wangerooge zurückkehren, sagt Präparator Art Walen.
Die haben ein schönes neues Museum hier und die wollten das gern behalten für eine Insel.
Von der Insel Wangerooge per Schiff weggeschleppt zum Jadeweserport nach Wilhelmshaven sind die beiden Pottwale dort angekommen. Peter Südbeck, die Bergung am Kai, die war gar nicht so leicht. Das ist in der Nacht von Freitag auf Sonnabend passiert. Wie muss man sich das vorstellen?
Naja, man muss einmal Technik vor Ort haben, die es schafft, solche Kolosse aus der Wassersäule auf die Kaianlagen des Jadeweserports zu bringen. Das muss alles vor Ort sein, es muss das Wasser stimmen, es muss die Strömung stimmen. Und das im tiefen Winter bei Temperaturen, die wir jetzt derzeit uns gar nicht vorstellen können, das ist eine ganz große Herausforderung gewesen.
Das THW hat dabei ganz entscheidend mitgeholfen, denn die haben im Grunde genommen zwei Wannen vorbereitet, in die die Wale kamen. Da wurden sie reingehievt und ja, Jan Hermann, dann kamen Sie und viele, viele Helfer ins Spiel. Ich kann mich noch an den Samstagmorgen erinnern, da standen Sie mit den anderen in Schutzkleidung und den bewussten Flensmessern bewaffnet in den Wannen und fingen an, diese Wale zu zerlegen. Wie macht man das? Wie geht man da vor?
Ja, das Wichtigste, wenn man vor einem solchen Berg steht, das ist natürlich dran zu denken, was will man am Ende? In diesem Fall war es ja ein wichtiges Ziel, dass ein Skelett nach Wangerooge gehen soll und dort ausgestellt werden soll. Und auch die anderen Knochen des zweiten Wales, die sollten ja auch eventuell zumindest in Teilen noch gezeigt werden und eben nicht zum Abdecker, sodass man auf jeden Fall in der Präparation und in der Zerlegung vorsichtig sein musste. Das zweitwichtigste ist dann das Arbeitsgerät, und zwar hier ein ganz spezielles, nämlich ein Bagger. Ohne ein Bagger oder also ein stark motorisiertes Hilfsgerät lässt sich der Wal nicht zerlegen. Also man fängt natürlich als erstes an, die Bahn der Haut, also der dicken Blubberschicht, der Fettschicht der Wale abzutragen. Also man schält den Wal nahezu und macht also Längsstreifen über den Wal, die dann mit dem Bagger gezogen werden. Das sind enorme Gewichte und da entsteht auch eine ganz starke Spannkraft. Das ist also gar nicht ungefährlich, wenn man also einen Teil dieser Speckschicht am Bagger befestigt hat und daran zieht und der Druck dann aufgebaut wird. Falls das dann reißt, kann das durchaus ein Mann ohne Probleme umhauen.
Peter Südbeck, Mitarbeiter der Nationalparkverwaltung, die waren auch sehr zahlreich dabei beim Zerlegen, vor allen Dingen die Frauen. Das hat mich erstaunt. Das ist doch auch eine wirklich schwere körperliche und stinkige Aufgabe. Warum haben sich die Frauen aus der Nationalparkverwaltung dazu darum gerissen?
Na, jeder hat so seine Vorlieben. Und es gibt natürlich auch Kollegen bei uns aus dem Haus, die große Tiere so als Kernkompetenz auch mitbringen. Und das sind in diesem Fall Frauen gewesen. Das waren natürlich Tage für uns, die in einer absoluten Ausnahmesituation waren. Sowohl was den Personaleinsatz angeht, aber natürlich auch was die Art der Tätigkeit angeht, bis hin zu den Gefahren. Auch da ist dem einen oder anderen Kollegen oftmals trotz der Kälte der Schweiß auf der Stirn gestanden, weil wir eben natürlich nicht wissen, was im Einzelnen passiert. Wir wissen nicht, wie der Wal im Inneren aussieht. Wir wissen nicht, ob alle anderen auch so verantwortungsvoll arbeiten können, ob die Bedingungen so sind und so weiter und so weiter. Das sind also viele Fragen, die schon eine echte Herausforderung für so eine kleine Verwaltung sind wie wir.
Geleitet haben das Zerlegen der Niederländer Art Walen und Mikkel van Leeuwen. Jan Hermann, was einfach das Know-how dieser Männer angeht, die machen das ja nicht zum ersten Mal.
Also ich habe ja auch schon ein paar Pottwale zerlegt an verschiedenen Orten der Welt, als größte Wale, die ich praktisch unter Messer hatte. Wenn man dann auch noch beim Arbeiten Probleme erlebt sozusagen, dann fällt es einem schwer. Aber wenn jemand so professionell und gelassen an die Sache herangeht und so ruhig, also Art Walen hat eine Ruhe ausgestrahlt, die war unglaublich. Das war wirklich, wirklich eine Sache, die das Ganze unheimlich befördert hat. Und das hat eigentlich auf alle, die mitgearbeitet haben, abgestrahlt, wenn irgendwo eine Frage auftauchte. Das wurde alles gelöst, so dass keine Sorgen aufkommen mussten bei allen Mitarbeitern.
Der entscheidende Punkt war, Sie sagten, sorgfältig vorgehen, die Knochen wurden freigelegt und das möglichst ohne sie zu beschädigen. Die Organe wurden freigelegt, es wurden Proben genommen, man hat gesehen, die Därme in der ganzen langen Bahn waren die ausgelegt, man hat die Mägen geöffnet. Manchmal war dabei aber auch sehr kleine Arbeit. Das haben Sie gemacht. Sie waren ganz stolz, dass Sie ein besonderes Teil vom Wal gefunden haben, nämlich einen Knochen, der so gar nicht leicht zu finden ist.
Ja, das handelt sich natürlich um eine Spezialität der Wale, und zwar um die Beckenknochen in dem Fall. Die Hintergliedmaßen sind ja bei Walen extrem zurückgebildet. Das, was wir als Rudiment noch vorfinden, das sind die Beckenknochen, ja, knapp 20 Zentimeter lange Knochen. Man findet die Stelle ganz gut, wenn man am Penisansatz sich entlang hangelt mit dem Messer, und das ist mir gelungen, da hatte ich Glück, dass ich die also sehr zielstrebig dann finden und sichern konnte, und die können dann eben dementsprechend auch später gezeigt werden. Denn die fehlen in vielen Sektionen, fehlen die, und deswegen fehlen die auch bei manchen Skeletten, die ausgestellt sind.
Weil sie keine Verbindung mehr zum Restskelett haben und ein Rest sind. Da grüßt die Evolution und sagt, hallo, wir waren mal für die Füße da und jetzt sind wir ein schwimmendes Tier im Wasser, aber wir waren mal ein Landsäugetier.
Genau.
Wale in der Nordsee, das ist heute unser Thema. Wir erinnern uns an die Pottwalstrandungen vom Anfang des Jahres, und inzwischen gibt es auch erste Ergebnisse anhand der Proben, die von den Tieren genommen wurden.
13 junge Pottwale, die in Niedersachsen und an der schleswig-holsteinischen Küste gestrandet waren, hat Ursula Siebert genauer untersucht. Die Wissenschaftlerin von der Tierärztlichen Hochschule Hannover konnte dabei keine ernsthaften Krankheiten feststellen, wohl aber eine große Menge Müll in den Mägen.
Da gehörten einmal Fischernetze dazu, aber auch Autoteile, Plastikeimer. Das heißt, der Magen war fast vollständig verlegt durch diese Müllteile. Und auch wenn wir jetzt bei diesen Tieren nicht unmittelbar einen Zusammenhang zwischen Tod und Müll herstellen konnten, sind wir uns sehr sicher, dass das im weiteren Leben doch zu erheblichen Problemen bei den Tieren geführt hätte.
Ausschließlich Pottwalmännchen kommen auf ihren Wanderungen von der Arktis zu den Azoren fälschlicherweise in die Nordsee. Die Weibchen und Kälber leben weiter südlich in Äquatornähe. Gelangen die jungen Bullen in den Bereich des Wattenmeeres, sind sie verloren. Wenn die Gezeiten sie in zu flaches Wasser treiben, werden die inneren Organe schließlich auf dem Sand liegend vom eigenen Körpergewicht erdrückt.
Die Tiere sind durch den Strandungsprozess letztendlich verstorben. Das beantwortet natürlich noch nicht die Frage, warum kommen die Tiere überhaupt in die Nordsee? Das ist nicht ihre normale Wanderroute. Und warum finden sie dann nicht mehr heraus?
Pottwale sind Tiefseetaucher und haben Mühe, sich in einem Flachmeer wie der Nordsee zu orientieren. Vermutlich sind sie diesmal auf der Suche nach ihrer Lieblingsspeise, einer Tintenfischart, entlang der norwegischen Küste vom Weg abgekommen. Reste dieser letzten Mahlzeiten fanden sich in großer Zahl in den Därmen.
Wir gehen davon aus, dass Besonderheiten gerade jetzt im letzten Winter, die im Bereich von klimatischen Auffälligkeiten zu suchen sind, eine Nahrungsverteilung verändert haben und dadurch vermehrt dazu geführt haben, dass die Tiere so weit südlich in die Nordsee geschwommen sind.
Für Niedersachsens Umweltminister Wenzel ist die Strandung von 29 Walen in der Nordsee und der Müll in ihren Mägen am Ende eine Mahnung an uns alle. Schätzungen gingen davon aus, so Wenzel, dass rund 600.000 Kubikmeter Müll allein auf dem Meeresboden der Nordsee liegen.
Dieser Müll hat nichts mehr zu tun, deswegen arbeiten wir am runden Tisch mit dem Bundesumweltministerium und dem Umweltbundesamt an Strategien zur Vermeidung von Müll im Meer. Aber warme Meeresströmungen mitten im Dezember, die haben möglicherweise auch die Ursache in der Art, wie wir wirtschaften, wie wir Energie produzieren, wie viel CO2 wir in die Atmosphäre gelangen lassen. Und von daher ist das auch eine Frage, die möglicherweise auf menschliche Verantwortung dann zurückführt.
Für die zum Jahresbeginn gestrandeten Wale kommt diese Erkenntnis zu spät. Aber ihr Tod und die Obduktion liefern zumindest neue Erkenntnisse darüber, was den Tieren das Leben schwer macht.
Ja, wir haben es gerade gehört, Müll in einem Großteil der Walmägen. Peter Südbeck, Leiter der Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer. Das war eigentlich schon keine Überraschung mehr. Ihnen und Ihren Mitarbeitern ist das riesige Problem Müll längst bekannt, war trotzdem ein Erstaunen darüber, man hat immerhin auch ein Autoteil in einem der Wale entdeckt.
Das war schon für mich auch überraschend. Aber dass Müll in den Mägen eines sich so ernährenden Großtieres auftritt, das hat uns nicht überrascht. Und wir gehen ja auch nicht davon aus, dass die Tiere daran gestorben sind. Dennoch ist es natürlich ein klares Zeichen dafür, wie unsere Meere weltweit aussehen, was wir für verschiedene Reststoffe der menschlichen Zivilisation über Tiere wieder zurückgebracht bekommen, so muss man es ja sehen, bis hin zu einem Kotflügel oder einem Autoteil. Das ist schon ein schlimmes Zeichen und dem müssen wir natürlich nachgehen. Wir haben ein großes Fischernetz gefunden, wir haben natürlich auch Spuren der wirtschaftlichen Nutzung der Meere gefunden und wir haben deutlich vor Augen geführt bekommen, wie unser Umgang mit den Meeren, am Beispiel des Themas Müll, direkt Auswirkungen hat auf das, was in der Natur ablaufen kann. Und das ist für uns natürlich Anlass, dass wir hier weitermachen, dass wir vor allen Dingen darüber informieren, die Menschen, dass wir an den Themen Plastiktüte, an den Themen Müllentsorgung, dass wir hier konzentriert und kontinuierlich weiterarbeiten, wohl wissend, dass wir nicht aus unserem Nationalpark heraus das Müllproblem der Welt werden lösen können. Aber den Finger in die Wunde zu legen und mit guten Beispielen voranzugehen, das ist eine wichtige Aufgabe, die uns auch die Obduktion sozusagen, die Sektion der Pottwale bei uns hier in der Nordseeküste gezeigt hat.
Meine Frage geht jetzt aber auch noch mal konkret an den Veterinär Jan Herrmann. Die Pottwale sind nicht unmittelbar an diesem Müll gestorben, sondern infolge der Strandungen. Das haben wir ja gerade im Beitrag gehört. Aber gut lebt es sich mit so einem Müll im Bauch natürlich nicht. Was sind die Folgen, die die Wale dadurch eben wahrscheinlich in ihrem Leben davontragen?
Also es gibt in der wissenschaftlichen Literatur einige Berichte darüber, dass Pottwale tatsächlich auch am Müll in ihren Mägen verendet sind. Die Pottwale sammeln einfach eine gewisse Zeit und je nach Größe und Lage im Magen kommt es denn dazu, dass zum Beispiel die Beute nicht mehr verdaut wird oder weitergeleitet wird, dass also der Magen sich vergrößert. Wenn es spitze Teile sind, also spitzes Plastik zum Beispiel, dann kann das direkt an der Magenschleimhaut arbeiten. Das gibt dann die üblichen Fremdkörperbefunde, also ein Magengeschwür. Das kann dann also letztendlich bis zum Magendurchbruch führen. Also die Tiere mit diesen Befunden können entweder einfach verhungern, weil Nahrung nicht weitergeleitet wird, oder sie können eben auch daran verenden, dass letztendlich der Magen durchbricht und sie dann einfach an einer Bauchfellentzündung und den Folgen dann verenden. Viele dieser Opfer finden wir nicht, weil die auf offener See natürlich verenden und dann einfach absinken. Das ist schon immer der kleine Einblick, den wir bei diesen Strandungen haben. Und das gibt doch Anlass zur Sorge, wenn wir in einer so kleinen Anzahl von Walen, 29, dann also eine so große Anzahl finden, die tatsächlich mit Fremdkörpern im Magen behaftet ist.
Zwar bei fast jedem Tier.
Ja, also größere Funde sind, glaube ich, nicht bei allen Tieren gewesen so, aber trotzdem waren viele Wale betroffen, ja.
Deshalb so wichtig, die Mägen und eben den restlichen Darminhalt zu untersuchen.
Ganz genau. Also der Magen bietet natürlich die direkte Verbindung zur Umwelt, einfach weil das Tier aufnimmt, was es aufnehmen möchte, aber eben auch die Dinge, wir haben es gerade besprochen, die sich sonst noch bei dieser Ernährungsweise mit aufnehmen lassen, nämlich Plastikteile, Müllteile. Insofern ist es schon der unmittelbare Zugang zwischen Umwelt und Tier, den wir dort eröffnen, was für einen Fall von 29 Todfunden natürlich besonders wichtig ist. Insofern waren wir alle sehr gespannt, was nun tatsächlich das Ergebnis ist. Und das Ergebnis, dass wir nicht generell schlecht Ernährte haben, ist ein Hinweis, dass es hier gar nicht unmittelbar eine Konsequenz einer schlechten Umwelt ist, die wir zu beklagen haben, sondern irgendwie ein natürliches, ein Umweltphänomen, was aber nicht unbedingt mit der Qualität der Umwelt jetzt zu tun hat.
29 Tiere, man hat plötzlich auch einen großen Genpool. Alles Männchen, alle etwa im gleichen Alter. Man hat auch, denke ich, genetische Untersuchungen gemacht. Liegen da schon Ergebnisse vor?
Also meines Wissens im Moment noch gar nicht. Das ist natürlich hochspannend oder kann hochspannend werden, was dabei rauskommt. Wir gehen davon aus, dass wir die Ergebnisse im Laufe des Jahres noch haben, aber so weit sind wir noch nicht.
Die Knochen wurden übrigens zum großen Teil in Container verladen und einer dieser Container ist dann in die Niederlande, nämlich zum Präparator Art Walen gereist. Und wie die Vorbereitung dieser Präparation des Walskeletts vor sich geht, dazu gleich mehr.
NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Sie hören NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema. Hier geht es heute Abend um die im Januar und Februar gestrandeten Pottwale in der Nordsee. 29 Tiere waren das insgesamt. Was ist aus ihnen geworden? Nun, die meisten sind beim Abdecker gelandet, in der Tierkörperbeseitigung. Doch von einigen Walen wurden nicht nur Gewebe- und Organproben genommen, sondern auch die Knochen zum Teil oder ganz erhalten. Die sollen später Museen und Nationalparkhäuser bekommen. Doch bis es soweit ist, müssen diese Knochen erst einmal präpariert werden. Einer, der das kann, ist der Niederländer Art Walen. Er hat bereits, wie gehört, bei der Bergung und beim Zerlegen der beiden auf Wangerooge gestrandeten Pottwale geholfen. Und jetzt geht bei ihm zu Hause die Arbeit am Wal weiter. Matthias Schuch hat ihn dort besucht.
So, mal gucken, wie die Knochen aussehen. Tür offen. Kopf. Das muss jetzt noch alles noch sauber gemacht werden.
Tierpräparator Art Walen steht an der offenen Tür des dunkelroten Frachtcontainers und schaut ins Innere. Im Halbdunkel zeichnet sich eine große, geschwungene Form ab. Der massige, grob dreieckige Schädel von einem der auf Wangerooge gestrandeten Pottwale. Umgeben von kleineren Knochen, an denen noch die Reste von Fleisch und Sehnen hängen. Der Anblick ist nichts für zarte Gemüter. Auf den sterblichen Überresten sitzen dicke, grünlich schillernde Schmeißfliegen und der Gestank aus dem Inneren des Containers ist atemberaubend. Art Walen stört das allerdings kaum.
Nee, ist nicht so schlimm, wie ich gedacht hatte. Und das hängt ein bisschen von Temperatur ab, war nicht so ganz warm eigentlich. Es ist jetzt 18, 19 Grad. Und wenn es dann anfängt 20, 30, dann gehen auch die Bakterien arbeiten dann viel kräftiger und das Geruch ist auch dann viel kräftiger. Jetzt geht.
Art Walen hat die Walknochen schon seit Monaten nicht mehr gesehen. Schon im Januar sind die Container auf dem Hof seiner Werkstatt in der niederländischen Provinz Gelderland angeliefert worden. Seitdem hat er sie ruhen lassen. Der Verwesungsprozess ist Teil seiner Arbeit. Schließlich müssen alle Fleischreste von den Knochen, bevor er sie präparieren kann. Und das geht eben besser, wenn das Skelett ein paar Monate gelegen hat und Haut und Fleisch weich geworden sind. Walen und sein Team wollen sich heute um Schädel und Unterkiefer des Tieres kümmern.
Wir wollten die Knochen am Hinten dann rausholen und die Zähne mal rausschneiden. Nicht hoffentlich ist es schon sanft genug, dass es ein bisschen einfacher zu schneiden ist. Es ist ziemlich hartes Material.
Okay, das ist rechts. 1, 2, 3, 4, 5.
Bevor der 1,80 Meter lange Unterkiefer aus dem Container kommt, zählt Walen lieber noch mal durch.
18, 19, 20, 21, 22, 23.
Jeder einzelne der dolchartigen Zähne, die immer noch vom Zahnfleisch in Position gehalten werden, muss erstmal raus. Beim fertigen Skelett soll er dann aber wieder an genau der richtigen Stelle in den Kiefer eingesetzt werden. Das Herauslösen der Zähne? Knochenarbeit.
Ja, so, ja, just.
Einige lassen sich zwar fast widerstandslos aus dem Zahnfleisch herausziehen, bei anderen müssen Art Walen und seine Assistentin Lois Blatt aber minutenlang mit dem Messer sägen, bevor sie sich überhaupt lösen. Der anstrengendste Teil des Tages steht ihnen allerdings noch bevor. Nach der Mittagspause ist der Schädel an der Reihe. Das meterlange Knochendreieck lässt sich kaum bewegen.
Ich schätze so 500, 600 Kilogramm. Das ist auch Schätzung, ja.
Am Ende hilft nur der Gabelstapler. Mit Ach und Krach wuchten Walen und sein Team den mehr als eine halbe Tonne schweren Schädel aus dem Container und beginnen damit, ihn mit Hochdruckreinigern zu säubern. Dick eingepackt in Ölzeug, um sich vor Spritzwasser und Fleischresten zu schützen. Nach einer Stunde Spritzen ist der Schädel tatsächlich deutlich sauberer als vorher. Fertig ist er damit aber noch lange nicht. Nach der Grundsäuberung wartet noch die chemische Reinigung. Außerdem sollen die Knochen am Ende ja schön weiß leuchten.
Lass ihn ein bisschen liegen und dann will ich mal entfetten und dann bleichen. Das ist Wasserstoffperoxid, wo man die Haare auch mit bleicht. Und das bleicht die Knochen auch gut, aber muss ich nachher neutralisieren. Das greift die Knochen an dann.
Bis dieser chemische Reinigungsprozess abgeschlossen ist, muss sich Art Walen allerdings noch gedulden. Bis er das Walskelett endgültig wieder zusammensetzen kann, wird es wohl noch einige Monate dauern.
Walknochen, die vorbereitet werden, um nachher ausgestellt zu werden, das war ein Beitrag von Matthias Schuch. Einer der beiden Wangerooger Wale kehrt also im kommenden Frühjahr auf die Insel zurück und wird dort vor dem Nationalparkhaus aufgestellt. Eine faszinierende Arbeit, aber Frage an meine beiden Gesprächspartner im Studio, Peter Südbeck von der Nationalparkverwaltung, was passiert mit den anderen Walen?
Also der zweite Niedersächsische, der geht in Teilen, wird er ausgestellt nach Hannover, roundabout ins Landesmuseum, auch ins Ministerium. Die Schleswig-Holsteiner sind auch verteilt. Es gibt schon Interesse aus Forschungsgründen, aber natürlich auch aus Ausstellungsgründen, Walskelette zu zeigen. Aber nach meinem Kenntnisstand heute sind nicht für alle in Deutschland gestrandeten Wale Möglichkeiten der Präsentation nach außen gegeben. Deswegen werden auch immer große Mengen, und das wir reden ja immer über große Mengen, dann auch an anderen Stellen entsorgt werden.
Jan Herrmann, auch Schulen sollen Knochen oder Teile der Tiere bekommen. Warum halten Sie das als Veterinär, als Tierarzt und auch als jemand, der sich persönlich sehr mit den Tieren auseinandersetzt, für wichtig, dass das Anschauungsmaterial möglichst erhalten bleibt?
Für mich sind die Wale einfach ein Symboltier für das Meer. Die stehen einfach für den Lebensraum. Und wenn man mit Kindern arbeitet und dann so einen riesigen Knochen zeigen kann, den die anfassen können, mit dem sie umgehen können, dann haben die was in der Hand und können damit was machen, also Kunst machen, was malen, das vermessen, also sich verschiedenartig annähern und kriegen dann ja eine Verknüpfung, eine Verbindung. Das lässt sich mit kleinen Knochen nicht ganz so gut machen, aber mit beeindruckenden Riesenknochen, und das sind zum Beispiel die Knochen von einem Pottwal, da lässt sich eigentlich immer Interesse erzeugen.
Das Größte beim Pottwal ist der Kopf, der Pott, da hat er auch seinen Namen her, der nimmt 2/3 des gesamten Körpers ein. Und wenn man vor den Skeletten steht, wir haben ja mehrere auch bei uns bereits jetzt in der Region, ist das wirklich gewaltig. Sie haben beim Zerlegen des Kopfes auch etwas von dem geschöpft, was da drin ist, nämlich der Walrat. Das müssen Sie uns erklären, was genau das ist, was für eine Flüssigkeit.
Walrat ist eine wachsartige Substanz, die auch namensgebend für den Pottwal ist. In englischer Fassung, da heißt er ja Sperm Whale. Und diese wachsartige Substanz ist, sobald sie ja in normalen Temperaturen, also Umgebungstemperaturen bei uns praktisch nach außen kommt, verfärbt die sich weiß und wird fest. Und die ersten Walfänger haben das für Sperma gehalten. Ein mehrere Tonnen großer Spermavorrat im Kopf der Pottwale, das mit der Biologie war damals noch nicht so richtig gut. Aber da hat er seinen Namen her, der Sperm Whale. Dieses Walrat hat aber nach aktuellen Erkenntnissen eine ganz enorme Bedeutung für die Akustik der Wale. Denn die stoßen also ganz besondere Laute aus, und dieses Walrat hilft einfach dabei, bei dieser Lauterzeugung. Denn der Kopf, so riesengroß, der ist eben sehr lang, und im hinteren Bereich sieht er praktisch aus wie eine Satellitenschüssel, und im vorderen Bereich vom Nasenloch, vom Blasloch ausgehend wird ein Ton erzeugt, der wird nach hinten gegen den Kopf, gegen diese Satellitenschüssel entgegengeschleudert und wird dann nach vorne wieder zurückreflektiert und geht dann nach außen, und da können dann Laute der Echolokation erzeugt werden, mit denen sich der Wal orientieren kann. Es können aber auch kommunikative Laute erzeugt werden, mit denen er sich austauschen kann mit anderen Walen. Und dazu ist dieses Walrat eine ganz wichtige und besondere Substanz.
Ein Beispiel für einen komplett präparierten, ausgestellten Wal, den haben wir in Wilhelmshaven. Dort kann man sich das Tier und seine Strandungsgeschichte vor einigen Jahren bei uns auf der Insel Baltrum anschauen. Dazu gleich mehr. Willkommen noch einmal zu unserer Themasendung Wale in der Nordsee. Was bleibt von diesen Riesen, wenn Pottwale hier bei uns an der Küste stranden? Eben haben wir gehört, die Knochen einiger dieser Tiere gehen in die Nationalparkhäuser und Museen und dienen dort als Anschauungsmaterial. Ein 1994 auf der Insel Baltrum bereits gestrandeter Pottwal, der ist jetzt in Wilhelmshaven zu Hause. Dort hat er im UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer-Besucherzentrum eine eigene Ausstellung bekommen und ist dort der Star, vor allem für die Kinder.
Tiefdunkelblau sind die Wände gestrichen. Fotos zeigen Pottwale beim Schwimmen. Aber der Mittelpunkt der Ausstellung ist das Walskelett, das von der Decke hängend fast den gesamten Raum einnimmt. Meeresbiologe Roger Staves steht mit Besucherkindern zwischen den Walrippen und deutet auf die präparierten Organe.
Dieser große Teil hier, das ist das Herz. Er hat einen 1 Meter Durchmesser bei einem Pottwal.
Ein menschliches Herz ist dagegen nur so groß wie eine Faust. Die Kinder staunen. Aber während das Herz bei uns nur 7 Liter Blut durch den Körper pumpen muss, ist es beim Pottwal viel, viel mehr.
Wir liegen bei 1400 Liter.
Auch die Lungen sind präpariert. Ein Pottwal hält beim Tauchen nicht wie wir die Luft an, sondern er speichert Sauerstoff in den Muskeln. Deshalb kann er bis zu einer Stunde tauchen. Neben den Organen wird auch das Atemloch in der dunklen Haut des Wals gezeigt. Marie Schönherr ist in den Ferien an der Nordsee und kommt aus dem Erzgebirge. Die Elfjährige beschreibt, wie das aussieht.
In der Mitte ist ja so ein Schlitz, also irgendwie wie eine Semmel oder wie ein Ei.
Dass es ein Pottwal ist, der an der Meeresoberfläche schwimmt, kann ein Walbeobachter übrigens an diesem Atemloch erkennen. Der Pottwal bläst sein Wasseratemgemisch immer schräg nach oben, weil sein Atemloch seitlich am Kopf sitzt.
Links vorne.
Pottwale sind zwar riesig, die Männchen können bis zu 20 Meter erreichen. Die größten sind sie damit aber nicht.
Blauwale sind die größten.
Das stimmt. Der geht von der Wand bis aus der Tür raus.
Das wären dann eben mal 33 Meter. Vom Kopf bis zur Schwanzflosse, die bei allen Walen Fluke heißt. Sie ist so etwas wie der Fingerabdruck bei Menschen. Denn bei jedem Tier sind die Einkerbungen am Rand der Fluke verschieden. Fotos zeigen das.
Bei dem Wale kann man die einzeln identifizieren, wenn die abtauchen.
Für Kinder und Erwachsene ist die Pottwal-Ausstellung im UNESCO-Weltnaturerbe-Besucherzentrum Wilhelmshaven etwas ganz Besonderes. Denn hier kann man auch die Sprache der Wale hören.
Das sind die Klicks, die produzieren, wenn die unterwegs sind. Die Töne gehen sehr weit unter Wasser. Ein paar hundert Kilometer ist hier kein Thema.
Viele Museen haben inzwischen Teile von Walknochen oder gleich das ganze Knochengerüst eines Tieres. Der 1994 auf Baltrum gestrandete Pottwal im Weltnaturerbe-Besucherzentrum Wilhelmshaven ist mit seinen inneren Organen aber etwas ganz Besonderes. Gunther von Hagen hat sie konserviert.
Das sind die einzige plastinierte Walorgane der Welt, soweit mir bekannt ist. Die fühlen sich ein bisschen wie ein Quietschende an, aber das Besondere daran ist, dass das die Originalgewebe ist. Wasser rausgenommen, Silikon reingesteckt und für die Ewigkeit haltbar gemacht.
Peter Südbeck, was aus einem Pottwal-Skelett werden kann, das sieht der Gast, wie eben beschrieben, im UNESCO-Weltnaturerbe-Wattenmeer-Besucherzentrum Wilhelmshaven. Was können wir anhand von solchen Modellen von diesen Tieren lernen?
Wir können über unseren Umgang mit den Meeren, über unseren Umgang mit der Natur allgemein sehr viel lernen. Dafür sind es Botschafter, sind Botschafter des Meeres, Botschafter der Welt am Ende. In einem Umfeld, was uns selber überhaupt nicht zugänglich ist. Wir alle können uns nicht unterhalten in 1000 Meter Tiefe. Wir können das überhaupt nicht mal vorstellen. Das bringt uns alles so ein großes Tier. Und diese Geschichten der Welt, diese Geschichten des Meeres, lassen sich in unseren Besucherzentren, Nationalparkhäusern oder hier in Wilhelmshaven auch entsprechend erzählen. Und daran lässt sich sehr viel für das eigene Leben der Menschen, der Kinder auch ableiten. Und insofern ist es ein sehr begehrtes Objekt, auch in der Umweltbildung, aber für den Naturschutz insgesamt.
Lassen diese Strandungen und das Beispiel, was wir jetzt Anfang des Jahres hatten, eigentlich auch Rückschlüsse darüber zu, wie groß der akustische Einfluss ist? Wir hatten ja vorhin noch mal drüber gesprochen, die Wale haben ein sehr sensibles, großes Organ eben mit dem Kopf, was sendet, empfängt. Und wir haben natürlich viel mehr Umweltverschmutzung durch Lärm. Da sind die Schiffe, da sind die Windkraftanlagen. Das alles hat es in früheren Jahrhunderten nicht gegeben. Also spielt das eine Rolle?
Also ich persönlich glaube, und wir haben eben anfangs, als es darum geht, die Strandungsursache zu erforschen, über Thesen gesprochen. Ich glaube, ich halte von der folgender These eigentlich ganz viel. Ich glaube nicht, dass es die Ursache ist. Ich glaube nicht, dass es im Nordmeer dieses Ablenken des normalen Zugweges entlang von der englischen Westküste, sondern in die Nordsee hinein, dass das mit Lärm zu erklären. Das ist meine persönliche Auffassung, das glaube ich nicht. Aber in der Tat ist es richtig, dass der akustische Druck, die akustische Belastung auf so ein sensibel interagierendes, kommunizierendes Wesen wie Pottwale in den Schulen, die Individualität haben wir angesprochen, glaube ich, schon sehr belastet ist in einer solchen Umwelt, die wir haben. Gerade hier bei uns natürlich, die weltweit befahrensten Seewasserstraßen haben wir hier. Die globalisierte Wirtschaft ist hörbar unter Wasser. Wir haben die Anlagen, die Sie angesprochen haben. Ich glaube, die Orientierung und die Kommunikation hier in der südlichen Nordsee hat schon sehr, sehr gelitten durch das, was wir an Lärm haben. Und ein weiterer Effekt, es gibt eigentlich nur theoretisch einen Ausweg aus der Situation für Pottwale, die in diesen Raum gekommen sind. Das ist durch den Ärmelkanal. Und ich glaube, auch dort, in solchen Engstellen, was auf jeder Karte sichtbar ist, wenn es denn überhaupt möglich ist, ist aber durch die Belastung und auch durch die akustischen Belastungen heute eine Sperre eingebaut, die wahrscheinlich heute unmöglich macht, für Pottwale die südliche Nordsee wieder zu verlassen. Auch das ist eine These, der kann ich aber einiges abgewinnen, weil ich natürlich weiß, dass wir hier eine Konzentration von Lärm auch haben und auch von anderen Einflüssen natürlich und auch von Schiffsverkehr und so weiter, die wahrscheinlich den Pottwale von vornherein sagt, da komme ich nicht durch.
Vom 18. bis Anfang des 20. Jahrhunderts, da gab es kaum Strandungen, also die wurden kaum verzeichnet, weil weltweit Walfang die Ursache war. Da haben wir sozusagen von der Seite die Bestände massiv dezimiert. Der Pottwal ist wegen seines Trans, wegen des Fettes und anderer Dinge, man hat ihn ja komplett verwertet, erbarmungslos gejagt worden über Jahrhunderte. Wenn jetzt wieder mehr Tiere stranden, erholt sich dann im Rückschluss der Bestand wieder? Ist das zu weit gedacht oder würde das sozusagen auch die These stützen, eigentlich geht es den Pottwalen besser, es sind wieder mehr da und auch mehr landen bei uns?
Dem könnte ich folgen. Ich glaube schon, wir wissen ja über viele dieser Dinge, wissen wir einfach ganz, ganz wenig. Die Pottwale sind ja ganz schwer zu untersuchen. Wir haben keine belastbare Zahl. Wir können den Austerfischer zählen und den Seehund, aber den Pottwal können wir nicht zählen. Das so ein großes Tier. Aber natürlich haben wir keine nennenswerten Walfänge mehr. Wir haben mehr Verluste. Und ich glaube auch, wir haben eine Populationserholung danach. Eine direkte Verfolgung, gerade auch bei den älteren Tieren, ist schon ein populationswirksamer Faktor insgesamt. Und wenn wir eine gewisse Verlustquote sozusagen durch diese Ereignisse in der Nordsee und in der Nordsee haben, dann kann man schon ableiten, ja, okay, es könnte auch ein Indiz dafür sein, dass es insgesamt mehr gibt. Aber natürlich sind die Belastungen auch viel größer und die Veränderungen sind größer. Nicht zuletzt diskutieren wir heute auch am Beispiel der Tintenfisch, der Folge der Tintenfischschwärme oben vor Norwegen, einer Klimaänderung als Ursache diskutieren wir, dass die Tintenfische vielleicht wegen der wärmeren Wassertemperaturen in die norwegische Rinne geschwommen sind und deswegen wir die Pottwale dort haben. Auch das sind Thesen, auch die haben eine gewisse Plausibilität, aber sind natürlich keine Beweise. Es bleibt für uns vieles rund um die Pottwalfrage und auch um die Pottwalbiologie heute in der modernen Zeit, wo wir alles Mögliche können, doch sehr, sehr offen. Und da sind wir überhaupt nicht so weit, wie man gerne sein wollte.
Jan Herrmann, Sie sind in Walen ja seit Jahren persönlich auf der Spur, einfach mehr als ein Hobby, auch als Tiermediziner. Wie sehen Sie das? Haben wir überhaupt eine Chance, Bestände zu ermitteln? Ich habe gelesen, dass man das teilweise macht, indem man auf den Fluken der erwachsenen Tiere, wann immer ein Wal gesichtet wird, eben wie bei uns der Fingerabdruck dort Einkerbungen sieht und man kann die Wale identifizieren. Aber man erwischt ja nie alle.
Das stimmt. Aber es ist tatsächlich so, dass an den Orten, wo intensiv Forschung betrieben wird, also das ist auf den Azoren so, da wo Whale-Watching gemacht wird, das ist vor Norwegen bei Andenes zum Beispiel so, da werden eigentlich alle Wale, die abtauchen und ihre Fluke zeigen, fotografiert. Und man hat dann sehr genaue Daten darüber, also über die Jahre hinweg, welche Tiere dort vorkommen, welche wieder vorkommen. Und kann deswegen das schon als Basis für einen kleinen Bereich dann aber nehmen und dann auch als Zahlenbasis nehmen. Das hat ja Hal Whitehead, ein kanadischer Forscher, hat das ja gemacht. Also aus ganz vielen weltweiten Daten sich zusammengesammelt und hat da daraufhin dann einen Gesamtbestand von 360.000 plus minus natürlich errechnet. Und das ist möglich. Die akustische Zählung ist sicher auch eine Sache, die man betreiben kann. Also man kann die akustische Aktivität in bestimmten Regionen aufnehmen und dann zählen. Das wird ja bei Schweinswalen zum Beispiel auch gemacht. Das könnte man bei Pottwalen genauso machen. Also man kann sich dem annähern, der Bestandsmessung sozusagen. Das wird aber natürlich immer nur ein kleiner Bereich sein, wo Menschen tatsächlich ihre Fühler ausstrecken können und dann eben Zahlen ermitteln können. Denn also die See ist letztendlich doch noch zu groß, um jetzt alles erfassen zu können.
Sie erwähnten, dass die Azoren sind sozusagen ein beliebter Platz für Pottwale. Das sind die Stellen, wo eben das Meer auch besonders tief ist und gleichzeitig Land, weil das ist offensichtlich eine gute Kombination auch als Futterquelle.
Also die Schelfregion ist unheimlich produktiv. Da sind die Pottwale sehr gerne, halten sich da sehr gerne auf in diesen Regionen, um sich da zu ernähren. Das ist einfach so. Also da sind für uns Menschen dann eben auch die Gebiete, wo wir Whale-Watching betreiben können. Also da vor Nordnorwegen bei Andenes, da hat man einfach das Glück, dass ein Tiefsee-Canyon, der Bly-Canyon, sich ganz nah ans Festland eigentlich ranschleicht sozusagen und man nicht weit und lange fahren muss, bis man in einem Gebiet ist, in der Schelfregion da, wo man Pottwale sehen kann. Und das vor den Azoren ist das eine ähnliche Situation eigentlich. Das ist Neuseeland, Kaikoura ist das eine ähnliche Situation. Also gibt es weltweit eigentlich ein paar Spots, wo man das Glück hat, so produktive Gewässer ganz nah an der Küste zu haben, wo die Pottwale dann beobachtet werden können.
Sie wollen jetzt auch Whale watchen im Urlaub. Wo wird das sein?
Ich bin zusammen mit meiner Familie in Schottland unterwegs und hoffe da auf jeden Fall auf große Tümmler, die sich dort tummeln und dann vielleicht auch einen der seltenen wenigen Schwertwale, Zwergwale tauchen auf. Also da bin ich ganz gespannt.
Also die etwas kleineren Verwandten. Das war unser Thema, Wale in der Nordsee, Erkenntnisse aus den Strandungen vom Anfang des Jahres. Ich bedanke mich bei Peter Südbeck, Leiter der Nationalparkverwaltung, und beim Tierarzt Jan Herrmann für das Gespräch. Mein Name ist Jutta Pschigoda. Vielen Dank fürs Zuhören. Hier folgen gleich die Nachrichten in der nächsten Ausgabe bei Aktuell.